Welcome to the future of coaching. Wir machen euch fit für die Zukunft des Coachings.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen The Future of Coaching Podcast Folge. Ich freue mich sehr zu sprechen mit Dieter Bickenbach. Und zwar haben wir uns heute vorgenommen, das Thema Beratung ohne Berater. Mein Name ist Anke Paulig, ich bin Mitgründerin von Evoach. Herr Bickenbach, was machen Sie und wie sind Sie zum Thema Beratung ohne Berater gekommen?
Ja, ich bin sozusagen, also ich bin seit circa 30 Jahren im Beratungsgeschäft unterwegs und habe mal bei der Gewerkschaft angefangen, habe dann eine Abteilung Organisationsentwicklung geleitet und bin seit 20 Jahren Freiberufler. Und mein Standardspruch ist immer, ich bin ein gelernter Politikwissenschaftler mit Fortbildung im Bereich der Fertigungstechnik, also Dinge, die völlig natürlich zusammengehören. Und was mache ich noch? Ich habe mal eine Galerie geleitet oder besessen für zeitgenössische afrikanische Malerei. Das war bei Deutschland irgendwie ein nicht wirklich erfolgsversprechendes Modell. Insofern wurde sie dann auch irgendwann abgewickelt wieder. Ja, ansonsten bin ich als freiberuflicher Coach, Change Management Berater unterwegs und habe außerdem eine Beratungsfirma gegründet, den Geschäftswarenladen, der sich genau diesem Thema Beratung ohne Berater, der sozusagen dieser Grundidee seine Existenz verdankt.
Den gibt es ja schon ein paar Jahre, den Geschäftswarenladen. Genau. Und heute ist das Thema ja in aller Munde, auch gerade so mit der ganzen Selbstorganisation und anderen Themen, was stattfindet und neuen Arbeitsformen. Wie kamen Sie da so früh darauf? Was hat Sie motiviert?
Ja. Naja, also zunächst muss man mal sagen, das Thema Selbstorganisation ist ja eigentlich ein ganz altes. Und insbesondere in den systemischen Ansätzen. Und ich habe halt, als ich damals selber in das Thema Organisationsentwicklung eingestiegen bin, das Glück gehabt, mich von Menschen unterstützen zu lassen, die genau in dieser Richtung sowieso schon immer gedacht haben und uns dann sehr geholfen haben, uns auch tatsächlich selbst zu organisieren, in einer Organisation sozusagen, also eine Art Suborganisation zu bilden, die danach durchaus eigenen Regeln auch gearbeitet hat. Und was mich an dem systemischen Ansatz immer schon sehr, sehr gereizt hat, war das Thema, sich selber überflüssig zu machen. Das ist ja das, was sozusagen immer mit drin ist. Und Paradoxien. Und ich habe irgendwann mal hatte ich einfach eine Idee, die hieß, was wäre eigentlich, also sozusagen in dem Kontext der Diskussion über neue Geschäftsmodelle, die damals der Alexander Osterwalder angestoßen hat mit seinem Business Model Canvas, bin ich in seinem Büchlein auf einen Berater gestoßen, der sozusagen nach einem neuen Beratungsmodell gesucht hat. Und das wird dort beschrieben. Und das hat bei mir etwas ausgelöst, nämlich diese Was-wäre-wenn-Frage zu stellen. Und die Was-wäre-wenn-Frage war bei mir einfach, was wäre eigentlich, wenn der Berater überflüssig wäre? Und was und zwar auch in, also wir sind damals ausgegangen vor allen Dingen von Strategieprozessen. Und wir wollten am Anfang, oder ich habe dann einen Aufruf bei Xing gestartet und hatte eine tierische Resonanz, war echt verblüfft. Und habe dann sozusagen mit vielen Leuten darüber geredet. Am Schluss waren wir eine Gruppe von 7 Leuten, die sich zusammengesetzt haben, eigentlich ein Buch schreiben wollten. Mhm. Und bei rausgekommen ist dann eine Methode der Selbstberatung sozusagen. Also die tatsächlich do-it-yourself funktioniert, in der ich schwierige Entscheidungen sozusagen ganzheitlich bearbeite. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der da auch das Besondere dran ist. Der deshalb sozusagen in unterschiedlichsten Bereichen auch einsetzbar ist. Und das ist ja das, worüber wir dann eben auch zusammengekommen sind, weil diese Methode wir jetzt für einen bestimmten Anwendungsfall im Evoach abgebildet haben.
Also benannte Methode, die Michael Box, genau. Die Sie tatsächlich in der physischen Box mit Vorlagen als Beratungsbox Ihren Klienten zur Verfügung stellen oder mit der Post verschicken.
Genau.
Was war die Motivation und also wie arbeitet die Zielgruppe damit?
Also dazu muss man sagen, die Kollegen, die damit arbeiten, sind tatsächlich, die stehen immer vor irgendwelchen schwierigen Entscheidungen. irgendwelchen wegweisenden, sozusagen wegscheidend, nenne ich das mal. Ja? Das ist beispielsweise so eine Situation, die wir gehabt haben, sind zwei Gründer, die zusammen ein Unternehmen gründen wollen. Und die dann mit der Michaelbox gearbeitet haben und geguckt haben, wo wollen wir eigentlich hin, was ist uns wichtig. Und dann gemerkt haben, dass der eine, beides Gartenbauingenieure, der eine wollte eine kleine, schnuckelige Firma haben, in der er selber noch ein bisschen mitbosseln kann, wo er selber im Garten noch buddeln kann. Und der andere wollte ein durchgestyltes Unternehmen haben. Und die beiden haben sich dann entschieden, dass sie gemeinsam, wenn sie Freunde bleiben wollen, dass sie besser kein Unternehmen zusammen gründen. Mhm. Ja, also weil sie beide gemerkt haben, das passt nicht zusammen. Ein ganz anderer Fall, der aber sozusagen auch eine Grundsatzentscheidung war, war eine Familie, wo die Nachfolge geregelt werden musste. Mhm. Und wo sich dann gefragt haben, wollen die Kinder übernehmen? Und das Ergebnis war an der Stelle, die Kinder wollen was Eigenes machen, wollen nicht übernehmen, aber wollen trotzdem in einem ähnlichen Bereich bleiben, aber eben was Eigenes machen. So, und dann, da hat sich dann die Familie sozusagen zusammengefunden und das geklärt. Oder jemand anders war in einer Krisensituation, also sozusagen für sich selber, ist aus dem Unternehmen rausgegangen, wollte Berater werden und war dann irgendwann in der Privatinsolvenz und hat dann mit der Box sozusagen für sich selber seine eigenen Ressourcen wiederentdeckt, für sich selber geklärt, was er eigentlich wollte, und plötzlich kamen die Aufträge. Weil er anders aufgetreten ist, vermutlich. Ja, weil er für sich selber klar hatte, was er wollte. Und das sind solche Elemente, die dabei entstehen, die passieren.
Also ein relativ mächtiges Tool mit vielen Einsatzmöglichkeiten entwickelt oder eingesetzt, vor allem im unternehmerischen Kontext erst einmal.
Genau.
Und aber in der Eigenbearbeitung für relativ viele Themengebiete ja dann nutzbar.
Ja, also sogar das, also was ich echt irre fand, war, wir haben jetzt mehrfach mit jungen Leuten gearbeitet, die vor der Frage standen, was will ich eigentlich werden? Mhm. Also entweder am Ende des Studiums oder vor Aufnahme des Studiums. Was will ich studieren? Und auch da funktioniert es hervorragend, weil so etwas, was passiert ist, ich kläre für mich selber, was ich eigentlich will. Mhm. Und was mir wichtig ist und auch, wo ich anfassen kann. Also das ist das sozusagen, was dann hinten bei rauskommen kann. Was sind so die ersten Schritte, die ich auch gehen kann?
Mhm. Wir haben ja schon gestreift das Thema systemische Beratung oder auch systemisches Coaching. Was steckt denn da noch vom Menschenbild oder von Ansätzen mit drin?
Also erstmal natürlich der Grundsatz der Systemik, dass im System selber die Lösung auch liegt. Das heißt sozusagen, wenn ich in irgendeiner Form angeleitet werde, werde ich auch selbst für mich persönlich oder in der Gruppe, in der ich arbeite, werden wir Lösungen finden, die dann auch weiterführen können. Und welche das sind, kann von außen nicht vordefiniert werden. Und sondern die entwickeln, also entstehen praktisch aus der Resonanz, die im Prozess entsteht. Ja. Und das ist das, was wir immer wieder gemerkt haben dann auch an der Stelle. Dass das genau das funktioniert. Also dass auch sozusagen ich mir ja sowieso meine Realität selber konstruiere und vor dem Hintergrund dann eben auch nur auf Dinge reagiere, die bei mir irgendeine Form von Resonanz erzeugen. Mhm.
Sie sprechen von Anleitung in dem Rahmen, also praktisch eine Art methodischen Rahmen wahrscheinlich geben. Was ist denn Ihre Erfahrung? Heißt das dann wirklich Beratung ohne Berater oder Beratung mit Berater später oder weniger, wenn es alleine nicht mehr weitergeht?
Also das ist ja, wir haben das ja auch gedacht, sozusagen tatsächlich als Beratungsmodell. So, und das heißt, in der Paradoxie, was passiert eigentlich, wenn ich auf den Berater völlig verzichte? Es muss, also deswegen haben wir auch alle Methodik, die wir entwickeln im Rahmen des Geschäftsfahrenladens, hat immer den Anspruch, sie muss do it yourself funktionieren. Also muss als Selbstcoaching funktionieren. Und zwar wirklich funktionieren. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass wir natürlich unterwegs immer wieder auf Leute treffen, die einfach andere Bedürfnisse haben. Also wenn ich jemand, ne, klassischer extrovertierter Mensch, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich es noch nicht gesagt habe? wenn so jemand mit so einem Tool arbeitet, wird es schwierig, weil der braucht eigentlich das Gespräch.
Weil die Resonanz fehlt, ja.
Ja. Und deswegen ist sozusagen, bieten wir natürlich auch die Unterstützung an, auch die Anleitung an. Aber immer vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass wir dort eine grundsätzliche Methodik haben, die eben auch ohne funktioniert. Also was wir auch merken, das fällt mir gerade noch ein, dass was natürlich immer eine Unterstützung oder fast immer eine Unterstützung braucht, ist in Gruppenprozessen. Also was ich vorhin gesagt habe, die beiden Jungs, die zusammen ein Unternehmen gründen wollte, oder ich habe beispielsweise mit einem Digilab, was irgendwann mal hier in Berlin gegründet wurde, von einem größeren Konzern, die brauchten für sich, die mussten aus ihrer Konzernkultur raus und sollten jetzt hier ja was Neues aufbauen. Und das heißt, die mussten für sich einen völlig neuen Werte- und Kulturrahmen entwickeln. Und die haben habe ich mit einer Gruppe durch diesen Prozess geführt, und die hatten am Ende hatten die sozusagen genau den Rahmen, den sie brauchten, damit sie auf der Grundlage agieren konnten.
Jetzt hat ja so eine klassische Beratung, also die andere Welt, hat ja zum einen so diesen Wissenstransfer, wie haben es andere gemacht, diesen Aspekt. Jetzt hat es natürlich auch schon nochmal gerade im Unternehmenskontext den Aspekt, auch dann wirklich Sachen anzuschieben mit einer gewissen Dringlichkeit, Priorität und häufig natürlich auch Entscheidungen zu übernehmen, die Menschen nicht gerne selbst treffen oder auch verantworten möchten. Welche Rollen spielen solche Themen oder welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Beratung ohne Berater gut funktionieren kann?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das sozusagen, also es braucht ganz wesentlich Selbstreflexionsfähigkeit und Selbstreflexionsbereitschaft vor allen Dingen. Das heißt, ich muss tatsächlich bereit sein, sozusagen meine eigene Position in Frage zu stellen und durch Dinge sozusagen herausfordern zu lassen. Dann kann das funktionieren, dann kann ich auch meine Erfahrungen irgendwie weiterentwickeln in neue Bereiche hinein. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben gemerkt, dass in dem Prozess es häufig einfach einen Energieschub gibt. Weil ich für mich selber sowas wie eine innere Gewissheit entwickelt habe. Und wenn ich diese innere Gewissheit habe, dann trete ich auch entsprechend auf. Das ist das, was ich vorhin mit dem Kollegen in der Privatinsolvenz gemeint hatte. In dem Moment, wo ich sozusagen für mich selber die innere Gewissheit entwickle, dann trete ich anders auf und dann kriege ich auch Dinge in Bewegung. Das Problem dabei ist, und das ist natürlich schwierig dann im Sinne eines Selbstcoaching, ist dann das auch nachhaltig aufrechtzuerhalten, ne? Weil das braucht dann wieder Disziplin und weitere Schritte, und da hilft dann natürlich unter Umständen eben wieder jemand, der unterstützt.
Wir merken ja so in den Themen, dass wenn sich jemand mal auf die Reise macht und das wirklich dann auch ernsthaft durcharbeitet, auch mit verschiedenen Selbstcoaching-Tools, die Menschen zu sehr guten Ergebnissen für sich kommen. Aber natürlich ist es was anderes, wenn ich am Dienstag um 16 Uhr meinen Beratertermin habe oder meinen Coachingtermin habe und ich weiß so, jetzt ist meine Zeit geblockt und jetzt konzentriere ich mich darauf, jetzt bin ich in ein gewisses Commitment eingegangen. Also das heißt ja schon, dass ich für mich eine gewisse Dringlichkeit haben muss und es auch wirklich bearbeiten möchte und auch die Reflexionsfähigkeit habe, das dann für mich selbst durchzuführen.
Wir nennen das inzwischen, also es gibt im Grunde zwei Motive. Das eine ist Entwicklungslust und das andere ist Veränderungsdruck. Und eines von beiden brauche ich. Also entweder bin ich in einer Situation, also wenn wir jetzt beispielsweise über das Thema junge Führungskräfte nachdenken, dann bin ich ja in einer Situation, wo ich diese Rolle übernommen habe, weil ich mich entwickeln will, weil ich Spaß daran habe, was Neues zu machen, aber plötzlich in eine Situation gerate, wo plötzlich alles über mir zusammenbricht, also wo ich auch merke, dass es einen Veränderungsdruck gibt, wo beides sozusagen sogar zusammenkommt. Und es braucht diese Anlässe, weil sonst setze ich mich dazu nicht hin. Wie heißt das neudeutsche Wort? Prokrastination. was ich so sehr liebe, wird dann gewinnen. Ja, es braucht eine gewisse Dringlichkeit. Sonst setze ich mich nicht hin. Ganz klar.
Dann hoffe ich mal, dass sie eher die Veränderungslust zu Evoge gebracht hat, um Michael in die digitale Welt zu überführen. Wie kam es dazu?
Naja, wir haben von Anfang an immer schon auch darüber nachgedacht, das digital zu machen. Jetzt muss man sagen, wir haben es ganz bewusst damals das analog gebaut, weil wir damit Möglichkeiten haben, die die digitale Welt nicht bietet. Also wir haben beispielsweise, wir arbeiten damit, dass ich sozusagen mal erst mal meine Geschichte selber erzähle und versuche, mir selber auf die Spur zu kommen, indem ich einen großen Bogen habe, auf den ich Post-its hänge in einer bestimmten Art und Weise zu bestimmten Themen und wo ich dann einen Überblick bekomme über sehr unterschiedliche Themen. Also beispielsweise sowohl das Thema Werte und Bedürfnisse, auf der anderen Seite aber auch sowas wie, was habe ich an Aktivitäten schon angefangen? Mhm. Oder wie funktioniert mein Geschäftsmodell? Oder welchen Wertbeitrag liefere ich? So, und wenn ich immer nur die Einzelaspekte betrachte, dann, also beispielsweise, ne, das, was ja im Moment gerade immer so im Fokus ist, wenn ich ich brauche doch nur meinen Purpose, dann weiß ich, was ich tun soll. Und das funktioniert nicht, weil dahinter natürlich noch ganz andere Dinger mitspielen, also ganz andere Spieler dabei sind in meinem inneren Team, die sozusagen sich dann im Untergrund durchwühlen. Und dadurch, dass ich das sozusagen auf einem Bild sehe, dann kriege ich plötzlich eine ganz andere Erkenntnis. Und das digital abzubilden, hatten wir keine Idee, wie das funktionieren könnte. Mhm. Und so ein botgestütztes System, wie es ja Evoge anbietet, war auf jeden Fall mal sozusagen ein Versuch wert. Und jetzt, wo wir durch sind, wo wir es fertig haben, muss ich sagen, funktioniert hervorragend. Also ich bin echt beeindruckt. Das hätte ich mal erstmal so nicht gedacht, dass das so, also wir mussten es natürlich anpassen, wir mussten Dinge ändern, aber es funktioniert. Und es funktioniert im Grundsatz ganz genauso wie sozusagen unsere analoge Box, ja? Und unsere Überblicksdinger. Ist vielleicht nicht ganz so langfristig gedacht. Also das ist, was ich gemerkt habe, als ich es nochmal durchgearbeitet habe, es passiert ein etwas anderer Prozess in mir. Aber das ist ja nicht schlimm.
Den man dann aber ja auch wieder durch digitale Loops, durch Wiederholungen, durch anderes wieder einfangen oder auch neu anregen kann.
Und das ist sowieso ja auch unser Gedanke gewesen, ne? Dass wir gesagt haben, der Aufbau unseres von Michael ist ja ein Zyklus. Und das heißt, ich durchlaufe den Zyklus und dann muss ich mich sowieso nach einer bestimmten Zeit nochmal wieder Bilanz ziehen, neu kalibrieren und dann gucken, wie es weitergeht. Und das ist genau der Gedanke, ja. Und insofern passt das dann auch wieder wunderbar zusammen.
Was erhoffen Sie sich jetzt davon in der digitalen Welt?
Also der Grundgedanke ist natürlich auch einer, dass wir sozusagen in andere Kundenklientel reinkommen dadurch. Weil die Box kriegt man im Grunde, also wir haben am Anfang einen großen Vermarktungsfehler gemacht. Wir haben nämlich versucht, sozusagen eine Methodik zu verkaufen. Wir reden ja auch jetzt viel über Methodik, aber weniger über die Anwendungsfälle. Und die einzigen, die eine Methodik interessant finden, sind Berater. Und insofern haben wir am Anfang tatsächlich fast nur an Berater verkauft. Ja. Während in der Businesswelt ist es dann immer so gewesen, dass wir nur über Empfehlungen weitergekommen sind. Mhm. Und hier haben wir jetzt konkrete Anwendungsfälle, die wir sozusagen, wo wir einen einfachen Zugang haben und wo wir dann eben hoffen, dass wir dadurch eben auch sozusagen tatsächlich stärker in die Breite kommen können.
Ein gängiges Berater- oder auch Coach-Thema mit der Methodik geht ganz viel. Theoretisch, aber gerade wenn wir digital reden, natürlich, also wie werde ich gefunden und auch für welches Thema? Genau. Und wie ist die Spezialisierung? Das merken wir, damit tun sich viele Menschen ganz schwer, denn wenn ich mich auf irgendetwas spezialisiere und mich dort als Experte positioniere, verzichte ich natürlich auch auf ganz viel anderes rundherum, wofür ich mich im gleichen Atemzug nicht als Experte positioniere. Ja. Und wir merken aber auch, dass das eine wahnsinnige Wirksamkeit hat, wenn ich jetzt wirklich mal, das hindert mich ja nicht, hintereinander mehrere Bereiche der Expertise aufzubauen. Genau. Und ich bin jetzt sehr gespannt, auch wir haben ja Michael jetzt miteinander gestaltet, erstmal zum Ankommen in einer neuen Führungsrolle und zum Ausloten. Also das ist ja keine Methodik, sondern jetzt wirklich ein konkreter Anwendungsfall. Was mache ich? Wie verhalte ich mich? Wie stelle ich mich dort auch auf, damit ich dort dauerhaft zufrieden werde? Und ja, finde ich sehr spannend jetzt auch in einer gemeinsamen Marktbearbeitung, wie es angenommen wird von der Zielgruppe.
Ja, und was ich gerade ja gelernt habe, dass wir sozusagen auch mit relativ wenig Aufwand auch andere, also sozusagen andere Anwendungsfälle aufbauen können. Mhm. Und von daher werden wir das jetzt einfach nacheinander tun. Also natürlich jetzt erstmal gucken, wie ist die Resonanz da drauf. Wir wissen, dass es mächtig ist. Wir wissen, dass die Leute, die damit gearbeitet haben, wirklich gute Ergebnisse damit erzielen. Das muss jetzt sozusagen ein bisschen bekannter werden.
Mhm. Ja, super. Da sind wir ja schon auf dem Weg. Noch insgesamt Thema Beratung ohne Berater, auch Selbstcoaching ist momentan Trendthema. Was sehen Sie noch? Also was sehen Sie noch an Trends oder an Bewegungen draußen auf dem Markt, die für Ihre Arbeit relevant und spannend sind?
Für mich ist gibt's ein Thema, was extrem spannend ist. Das ist in dem Kontext Selbstorganisation ist die Form von selbstorganisiertem Lernen. Allerdings damit meine ich nicht reines E-Learning, sondern der Punkt ist eigentlich der, also ne, auch hier sind wir wieder in der systemischen Welt sozusagen. Wir konstruieren uns unsere Realitäten selber. Und das bedeutet, ich muss eigentlich, also ich bin derjenige, der darüber entscheidet, ob ich etwas lerne oder nicht. Was von dem, was man an Input aus der Außenwelt auf mich einströmt, was ich integriere in meine Modelle und womit ich meine Modelle erweitere. Also muss ich eine Form von Lernen schaffen, in der solche Elemente, also solche Methoden auch wie Michael, im Grunde mir selber die Möglichkeit geben, erstmal zu konzeptionalisieren, was ich in meiner Umwelt sehe und dann aber auch immer wieder neue Inputs reinzugeben. Das heißt, ich muss, wenn ich, und das gilt dann auch fürs Coaching, ich muss eigentlich Anregungen geben, Fragen stellen, die zur Selbstreflexion und auch zum sozusagen neue Dinge entdecken wollen führen. Mhm. Ja. Und dann, das ist ein Thema, weshalb ich auch im Moment gerade mich sehr umgucke in dieser Welt von Lernmodellen. Da gibt es ja insbesondere in Schulen viel, viel spannendere Sachen, als wir sie häufig in meinem Kontext, in klassischen Trainings in der Corporate-Welt realisiere oder sehe. Wo ich dann doch immer irgendjemanden habe, der irgendetwas vermitteln, etwas lehren will. Mhm. Und da sage ich zum Beispiel ganz, ganz krass, Lehren funktioniert nicht. Lernen funktioniert. Genau, ganz genau. Und zwar extrem, also tatsächlich extrem. Das heißt auch, ich muss mir Dinge selber erarbeiten und die dann auch sofort in der Praxis anwenden. Und gleich für meine eigene Praxis anwenden. Und das sind so Modelle, die werden im Moment, also da gibt es eine zunehmende Diskussion zu dem Thema, aber eigentlich dominiert nach wie vor, also was ich in vielen Netzwerken und Kontexten sehe, das klassische Modell, einer stellt sich vorne hin, erzählt einen vom Pferd, dann darf man ein bisschen üben und dann muss man sich überlegen, wie man das dann in seinen Alltag kriegen kann. Und genau diesen Block zu überwinden, wo sozusagen die eigene Praxis gleich der Inhalt ist und ich dann gleich was ausprobiere, gleich daraus lerne, darüber wieder reflektiere, das ist, glaube ich, also das ist sozusagen etwas, was ich wahrnehme, was ein bisschen stärker wird, aber was noch lange nicht das Momentum hat, was es braucht.
Vielleicht braucht es natürlich auch erst die Bildungssysteme, die darauf vorbereiten und auch schon zeigen, in einer gewissen Art und Weise zu lernen und auch zu begleiten. Aber ja, ich würde mir auch wünschen, dass nicht erst unsere oder meine Kinder in 20 Jahren in der neuen Arbeitswelt davon profitieren.
Wir fangen einfach jetzt schon an. Mit Michael und mit ähnlichen Dingen.
Das machen wir. Zum Schluss noch drei letzte Fragen, Herr Bickenbach. Wann und wie nehmen Sie sich selbst Zeit zum Reflektieren?
Also da bin ich in einer sehr, sehr guten oder in einer sehr, sehr komfortablen Position. Ich arbeite im Moment sehr viel an neuen Konzepten, solche, wie ich gerade versucht habe zu erläutern. Habe da auch ein paar Kollegen gefunden, mit denen wir unter anderem beispielsweise ein solches Führungskräfteprogramm aufbauen wollen, also in dieser Art gestaltetes Führungskräfteprogramm aufbauen wollen. Und dadurch kriege ich sozusagen eine Form von Input in der Diskussion mit den Kollegen, die total Spaß macht. Das ist sozusagen die eine Form. Und die zweite Form ist natürlich, dass ich sozusagen immer, wenn ich den Bedarf habe, auch immer auf Kollegen zurückgreifen kann, mit denen ich im Zweifelsfall sowas wie eine kollegiale Supervision oder sowas machen kann.
Und gibt es etwas oder jemanden, was Sie in letzter Zeit sehr inspiriert hat?
Ja, tatsächlich die Diskussion mit einem der Kollegen, mit denen ich gerade an diesem Führungskräfteprogramm arbeite, der aus einer Ecke kommt, also der ein sehr kluger Mensch ist aus meiner Sicht, und der aus einer Ecke kommt oder beziehungsweise nicht sein Thema so oder sein Leib- und Magenthema ist Ich-Entwicklung. Und das ist auch ein Thema sozusagen, wie sich Persönlichkeiten weiterentwickeln können, wobei da keinerlei Automatik drin ist, ja, und nicht das eine besser ist als das andere, sondern es einfach sozusagen unterschiedliche Entwicklungsformen sind. Und diesen Ansatz finde ich sehr spannend, weil der mich sozusagen auf neue Ansätze, die in Deutschland noch relativ wenig bekannt sind. Es gibt beispielsweise einen, der heißt Immunity to Change. Ein Ansatz, der sagt, wir haben sozusagen uns aus gutem Grunde so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben, in unserer Umwelt, in der wir leben, und wo es gibt sowas wie ein Immunsystem gegen Veränderung. Weil jede Veränderung ist natürlich potenziell auch eine Bedrohung. Und weil wir uns eben, wie gesagt, in einem bestimmten Kontext bewegen. Und solche Ansätze finde ich total spannend, wie ich sozusagen einerseits anerkenne, dass ich mich verändern will, aber es nicht tue, weil ich da vielleicht im Hintergrund noch irgendein Glaubenssatz wirkt, der mir nicht so bewusst ist oder der in Konflikt ist mit irgendetwas anderem, was ich erreichen will. Und darauf praktisch zu gucken und solche Dinge zu betrachten, finde ich, also das sind sozusagen Dinge, die ich gerade entdecke oder entdeckt habe, die ich sehr spannend finde.
Also was müssten unsere Leser, unsere Hörer googeln? Immunity to Change und Ich-Entwicklung.
Genau.
Okay, sehr gut. Zuletzt, gibt es ein Buch, das Sie momentan gerne Kollegen oder Freunden weiterempfehlen?
Ja, ich bin, ich lese im Moment gerade ziemlich viel. Ich habe gerade Ihrer Kollegin etwas empfohlen. Nämlich von dem ehemaligen Leiter des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, von Gerd Gigerenzer, das heißt Klick, der sich mit dem ganzen Thema Artificial Intelligence auseinandersetzt und da unter anderem, also er kommt aus einer Ecke, wo er von sehr viel über Heuristiken geforscht hat. Und also über einfache Erfahrungswerte, nach denen wir dann Entscheidungen treffen. Und da sind so zwei, drei Ideen drin, die ich sehr spannend finde, wobei auch viel drumherum ist, wo ich sage, okay, das hätte jetzt auch kürzer sein können. Aber das ist so eine Geschichte. Und ein zweites ist noch ein Ding, also vor dem Hintergrund, wie lernen wir? Gucke ich mich im Moment gerade sehr um und habe ich ein nettes Büchlein empfunden, das heißt Lernhacks. Was sehr gut aufbereitet ist, weil es also sehr schön auch in der Form gemacht ist, weil es beispielsweise in der Form von also so Lernwege in der Form von U-Bahn-Plänen entwickelt und sehr gute Ideen drin sind, die allerdings für meinen Geschmack noch nicht weit genug in Richtung dieses selbstorganisierten Lernens gehen. Mhm. Aber das sind sozusagen zwei gute Bücher, die in der Richtung gehen, wo ich, wie mal allerdings beide noch nicht radikal genug sind an manchen Stellen.
Ja, super, vielen Dank. Gibt es noch was anderes, was ich Sie noch hätte fragen sollen?
Nein, wüsste ich jetzt im Moment nicht.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielseitigen Insights heute. Und
ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier auch sozusagen dabei sein zu dürfen.
Herzlichen Dank und tschüss.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Hat euch die Folge heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei deinem Lieblingspodcast-Anbieter. Für heute ist jetzt leider Schluss. Aber vergesst nicht, wenn die Außerirdischen kommen, holen sie sich die Unreflektierten zuerst.